Jahwe, der Gott Israels, der sich am Sinai offenbart hat, ist der eine und einzige Gott. Er hat sein Volk aus Ägypten herausgeholt, ihm seinen Willen bekannt gemacht und ihm das Land Kanaan als Besitz gegeben. Er ist der Einzige im Himmel droben und auf der Erde unten. Immer und überall ist er bei denen, die ihn suchen und sein Wort hören. Lesung aus dem Buch Deuteronomium. Mose sprach zum Volk. Er sagte: Forsche einmal in früheren Zeiten nach, die vor dir gewesen sind, seit dem Tag, als Gott den Menschen auf der Erde erschuf. Forsche nach von einem Ende des Himmels bis zum anderen Ende. Hat sich je etwas so Großes ereignet wie dieses und hat man je solches gehört? Hat je ein Volk mitten aus dem Feuer die donnernde Stimme eines Gottes reden gehört, wie du sie gehört hast und ist am Leben geblieben? Oder hat je ein Gott es ebenso versucht, zu einer Nation zu kommen und sie sich mitten aus einer anderen herauszuholen, unter Prüfungen, unter Zeichen, Wundern und Krieg, mit starker Hand und hoch erhobenem Arm und unter großen Schrecken, wie alles, was der Herr, euer Gott, in Ägypten mit euch getan hat, vor deinen Augen? Heute sollst du erkennen und zu innerst begreifen, der Herr ist der Gott im Himmel droben und auf der Erde unten, keiner sonst. Daher sollst du seine Gesetze und seine Gebote, auf die ich dich heute verpflichte, bewahren, damit es dir und später deinen Nachkommen gut geht und du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt für alle Zeit. Wort des lebendigen Gottes.
Der Herr sei mit uns. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit gingen die 11 Jünger nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hat. Und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber hatten Zweifel. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen: Mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Meine Schwestern und Brüder im Herrn, wir Christen sagen ja, dass wir an den einen Gott glauben würden. Und die Muslime halten uns Christen vor, dass wir nicht an den einen, sondern an mindestens drei Götter glauben würden. An den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Und manche Muslime meinen sogar, dass wir auch die Gottesmutter Maria als vierte Gottheit verehren würden. In ihren Augen sind wir keine Monotheisten, also solche, die nur an einen einzigen Gott glauben, sondern wir sind Polytheisten, also solche, die mehrere Götter verehren. Was also ist die Dreifaltigkeit oder die Dreieinigkeit Gottes? Stellen Sie sich doch bitte mal vor, Sie sollten einem Muslim das in wenigen Sätzen erklären. Ich würde da den Muslim erst mal fragen, ob denn nach seiner Ansicht Gott auch die Liebe sei. Natürlich könnte ich auch jeden anderen fragen, der sagt, er glaube zwar an Gott, könnte aber mit der Dreifaltigkeit Gottes nichts anfangen. Ist Gott die Liebe? Wenn die Antwort ja lautet, dann dürfte eigentlich auch klar sein, dass zur Liebe immer zwei gehören. Liebe nur für sich selbst ist unanständig und wird langläufig als Narzissmus oder Egoismus bezeichnet. Einer, der nur um sich selbst kreist, der ist psychisch maximal gestört. Wenn also Gott die Liebe ist, dann kann er nicht nur um sich selbst kreisen, sondern da gehört noch ein Gegenüber dazu, zum Beispiel der Sohn. Einer oder eine, dem die Liebe gilt, der das Ziel der Liebe ist. Ein Gott also, der nur um sich selbst kreisen würde, der wäre ebenso psychisch gestört. Der würde so sehr um sich selbst kreisen, dass er noch nicht einmal auf die Idee käme, eine Welt zu erschaffen, weil er ebenso sehr mit sich selbst beschäftigt wäre. Wenn Gott also die Liebe ist, dann braucht er auch ein Gegenüber, das ihm entspricht. Und zwar eines, das seine Liebe erwidern kann. Der Sohn, Jesus Christus. Aber auch zwei Liebende können gut und gerne nur um sich selbst kreisen und die Welt draußen glatt vergessen. Das können wir zum Beispiel bei frisch Verliebten beobachten. Die sind dann so in ihrer Zweisamkeit versunken, dass sie die ganze Welt um sich herum vergessen. Wir beobachten schmunzelnd diese frisch Verliebten und denken uns, na, ihr seid frisch verliebt, aber ihr habt noch keine Ahnung davon, was euch eure Sehnsucht zueinander zumuten wird, wenn es mal schwer wird in eurem Leben. Liebe muss eine Frucht bringen, die bleibt. Sonst bin ich von der Liebe enttäuscht und wage sie nicht mehr. Liebe muss mich und uns über die Zweisamkeit hinaustragen. Liebe öffnet neue Welten und eröffnet Zukunft über mein Leben hinaus. Kinder sind im Idealfall diese Frucht der Liebe, die uns Zukunft über unser eigenes Leben als Vater und Mutter hinausweisen. Es wäre jetzt falsch, den Heiligen Geist als die Frucht der Liebe zwischen Gott und Vater, Gott Vater und Sohn zu beschreiben, denn von ihm bzw. ihr, der Geist heißt im Alten Testament Ruach und ist weiblich, denn von ihm ist in der Bibel schon vor dem Sohn die Rede. Und doch ist da etwas dran. Eine Familie definiert sich nicht von der Liebe zweier Menschen zueinander her, sondern von der Frucht dieser Liebe, eben von den Kindern her. Von Familie sprechen wir erst dann, wenn Kinder mit im Spiel sind. Meine Schwestern und Brüder, wenn ich so die Dreieinigkeit Gottes mit unserem Beziehungsgeschehen oder unseren Familien zu erklären versuche, dann muss ich gut aufpassen, denn wir können über Gott immer mehr sagen, was er nicht ist, als das, was er tatsächlich ist. Letztlich bleibt Gott ein unergründbares Geheimnis. Wenn ich mich also dem Geheimnis Gottes in der Lehre von seiner Dreifaltigkeit und mit dem Bild der Familie zu nähern versuche, dann heißt das zunächst einmal, dass der Einige und Einzige nicht der grobe Monolith ist. Eher ist er in sich ein reines Beziehungsgeschehen. Das, was wir nur in Personen und Generationen getrennt doch als eine Familie erfahren können, das kommt in ihm zusammen, eben in der Dreieinigkeit oder Dreifaltigkeit Gottes. Das hört sich schön an, ist aber genauso kompliziert wie Familie. Der Patriarch, der die Familie von oben kommandiert, ist heute genauso wenig alltagstauglich wie ein Gott, der von oben einfach göttliche Gebote dekretiert. Übrigens, die Kurzfassung der jüdischen Tora, die 10 Gebote, sind nicht einfach vom Himmel gefallen, sondern in einem langwierigen Prozess im Miteinander des Gottesvolkes entstanden. Und zwar als eine Ordnung für ein gelingendes Miteinander, das jedem die Freiheit garantiert, in die Gott sein Volk hineinführen will. So ist der dreifaltig eine Gott höchst anspruchsvoll, damals wie heute. Er verlangt nämlich von uns, dass wir uns auf die Beziehung mit ihm und unseren Mitmenschen einlassen. Wir sollen und dürfen mitfühlen und mitdenken, denn das macht ja eine Familie in ihrem Idealbild aus. Ich fühle, was meine Geschwister und Eltern brauchen, was ihnen gut tut und was ihnen nicht gut tut. Von denen darf ich das Gleiche erwarten. Und wir denken darüber nach, was für uns als Familie richtig oder falsch ist. Der Heilige Geist ist dann der, der unser Fühlen und Denken mit dem Denken und Fühlen Gottes verbindet. Er holt uns sozusagen in die Beziehung, die Gott in sich selbst ist, hinein. Meine Schwestern und Brüder, wenn Gott die Liebe ist, dann lässt er uns nicht per Dekret an seiner Liebe teilhaben, sondern in der Weise, dass wir seine Liebe in unserem alltäglichen Leben spüren können. Ich bin meinen Eltern und meinen Schwestern dankbar dafür, dass ich das durch sie und mit ihnen bis heute erfahren darf. Dennoch gibt es nach wie vor Bilder und Vorstellungen Gott, die tyrannischen Familienstrukturen gleichen. Und auch die gibt es nach wie vor. Beides prägt Menschen über Generationen hinweg und lähmt sie am Leben. Die Lehre von der Dreieinigkeit Gottes ist darum auch unser Auftrag als Kirche. Wir sind dazu da, gerade diese Menschen erfahren zu lassen, dass sie Gottes geliebte Schöpfung sind und an der Vollendung seiner Schöpfung mitwirken dürfen. Dann wird Gott alles in allem sein und wir in und mit ihm. Amen.